Ja, es macht mich echt froh zu sehen, dass ihr die Esra-Bibel mit habt. So war das gedacht, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, vereinfacht, dass wir gemeinsam in den Text reinschauen. Wir werden heute ja offensichtlich im Johannesevangelium weitermachen und werden da aufhören, wo Dennis letztes Mal aufgehört hat. Das ist heute Johannes Kapitel 1. Ab Vers 19. Ich möchte mit uns vorher aber einmal kurz so einen kleinen Rückblick machen über das Johannesevangelium. Was das Johannesevangelium ist, warum es das vielleicht auch gibt, das offenbart uns Johannes sogar, und warum es so schön ist, in dieses Evangelium irgendwie reinzuschauen. Wer jetzt ein bisschen länger in der Jugend ist, der weiß, dass wir das schon an vielen möglichen Gelegenheiten getan haben. Das heißt, wir hatten damals ein Treffen, das haben wir Tam getauft, haben da jeden Samstagmorgen ins Johannesevangelium geschaut. Ich habe da schon bei mir im Hauskreis, bin ich mit den Jungs einmal das Johannesevangelium durchgegangen. Und als Dennis und ich darüber nachgedacht haben, ey, was ist als nächstes für die Jugend dran, kam uns der Gedanke vom Johannesevangelium. Und es kam kurz der Gedanke auf, ey, was ist, wenn die Jugend davon vielleicht gelangweilt ist. Sie haben das irgendwie schon gehört, ein paar Leute sind das schon durchgegangen, vielleicht sogar mehrmals durchgegangen, die Leute, die bei TAM waren und bei uns im Hauskreis. Aber irgendwie hat uns der Gedanke nicht losgelassen und ich musste damals schon, als ich an das Johannesevangelium gedacht habe, schmunzeln, weil ich dachte, boah, ich habe so Lust, mit der Jugend da durchzugehen, weil das so ein cooles Evangelium ist. Und wenn ich mich schon darüber freue, der ja wirklich bei allem dabei war, also bei TAM, im Hauskreis und jetzt hier in der Vorbereitung, dann wird die Jugend sich bestimmt auch freuen. Zumindest habe ich mir das so gesagt oder vorgelogen. Ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Aber vielleicht erstmal zum Johannesevangelium. Dennis hat letztes Mal schon gesagt, das Johannesevangelium ist mit großem Abstand zu den anderen Evangelien geschrieben worden. Deutlich später als die anderen Evangelien. Und man könnte sich fragen, wie kommt ein Johannes auf die Idee, ich mache noch ein viertes Evangelium. Also die drei oder mehrere, die im Umlauf sind, die drei, die wir hier in der Bibel haben, die sind schön, aber irgendwie habe ich noch was zu sagen. Irgendwie möchte ich noch was über Jesus sagen, was die anderen ja nicht tun. Und man merkt, dass das Johannesevangelium einzigartig ist. Im technischen Sinne sagt man, die anderen drei Evangelien nennt man die synoptischen Evangelien, weil die sich, ich glaube, in ca. 60%, Theo weiß wie viel zufällig, also 60% Überschneidung, glaube ich, ist in den anderen drei Evangelien von den Stories, die da erzählt werden. Und Johannes tanzt komplett aus der Reihe. Ein ganz anderes Evangelium. Wir haben zum Beispiel in Johannes, ich habe es mir einmal hier rausgeschrieben, wir haben keine Gleichnisse. In anderen Evangelien hast du immer wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch und so weiter und so fort. In Johannes gibt es keine Gleichnisse. In Johannes gibt es keine Verklärung, also da, wo die auf dem Berg sind und auf einmal Mose und Elia da sind, gibt es in Johannes nicht. Das Abendmahl findet statt, aber wird nicht eingesetzt. Wird in anderen Evangelien schon eingesetzt. In Johannes haben wir keine Dämonenaustreibung. Etwas, was Jesus in den anderen Evangelien relativ viel macht. Wir haben nicht die Versuchung Jesu in der Wüste. Und im Johannesevangelium kommt an zwei Stellen also so gut wie gar nicht das Reich der Himmel oder das Reich Gottes vor. In den anderen Evangelien, vor allem Matthäus, super präsent. Das ist gerade die Prozentzahl raus hier, oder? Ja. Und?
Johannes hat 80% Sondergut.
Ja, 80% Sondergut, ja. Genau, also das Evangelium ist anders als die anderen. Und wir merken es, wie gesagt, an den Dingen, die ich gerade vorgelesen habe. Johannes, er möchte etwas erzählen, er möchte etwas anders erzählen als die anderen Evangelien. Und was er anders erzählen möchte, das lesen wir am Ende vom Evangelium. Das ist Johannes 20, Vers 30. Das könnt ihr für euch als Schlüsselvers wirklich markieren. Also ihr habt ja extra diesen Schreibrand hier. Weil diese Sätze, die jetzt hier folgen, die sind die Schlüssel für eigentlich nahezu jede Stelle aus dem Johannesevangelium, um die zu verstehen, warum Johannes sie geschrieben hat. Johannes 20, Vers 30 sagt er, Jesus tat vor seinen Jüngern noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Die Elberfelder Bibel, also die Elberfelder-Übersetzung sagt sogar, es sind so viele Dinge passiert, die würde kein Buch der Welt fassen. Kein Buch der Welt könnte fassen, was da alles passiert ist. Also was er hier sagt, ist, ich habe mir so ein paar Geschichten rausgepickt. Es sind noch viele andere Dinge passiert. Ich habe mir ein paar Geschichten rausgepickt. Diese aber, Vers 31, sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Und das von jemandem, der mit Jesus halt 3 Jahre unterwegs war, der über sich selbst in diesem Evangelium sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebte, der zu Jesu Brust lag, als sie ja das Abendmahl nahm, der sagt, ja, ich könnte so viel mehr erzählen, so viel mehr, aber ich möchte euch diese Geschichten, also die hier drin sind, erzählen, weil ich euch eine Sache zeigen möchte, und zwar, Jesus ist der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und wir werden das heute in der Stelle schon direkt merken, weil er direkt reinstartet. Letztes Mal hatten wir das Vorwort, wo Johannes sich gesagt hat, ey, irgendwie, bevor ich jetzt in die ganzen Geschichten reinstarte, muss ich nochmal kurz eine Einleitung schreiben, damit die Leute verstehen, was da gleich abgeht. Weil wenn du diese Einleitung nicht hast, dann denkst du dir, was passiert hier? Warum erzählt er diese Geschichten? Und er leitet das nochmal ein und sagt, also habt das im Hinterkopf, wenn ihr gleich die Geschichten lest. Und heute wird es, wie gesagt, ab Vers 19 um Johannes den Täufer gehen. Ich werde einmal den Text lesen und dann machen wir eine kurze, kleine Gruppenarbeit. Kapitel 1, ab Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, von ihm zu erfragen, wer er sei, und er bekannte und leugnete nicht. Und zwar bekannte er, ich bin nicht der Gesalbte. Und sie stellten die Frage, was also, bist du Elia? Und er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sagten sie schließlich zu ihm, wer bist du? Sag's, damit wir Antwort geben können, denen, die uns geschickt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet sagte. Da waren auch Abgesandte von Pharisäern und die stellten ihm die Frage, was taufst du denn, wenn du nicht der Gesalbte bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdig bin. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes war und taufte. Am folgenden Tag sah Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, doch damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und Johannes legte das Zeugnis ab. Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, jedoch der mich schickte mit Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf wen du den Geist herabfahren und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Das ist unser Abschnitt von heute. Es wird, wie gesagt, offensichtlich um Johannes den Täufer gehen. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Gruppenarbeit. Und zwar dürfen sich die Reihen umdrehen, also die zweite Reihe zur dritten, die vierte zur letzten. Und ihr müsst euch dann irgendwie aufteilen. Und zwar innerhalb der Gruppenarbeit 5 Minuten gucken, was findet ihr so zu Johannes dem Täufer. Ihr könnt eure Handys benutzen, könnt, wenn ihr Stellen aus dem Kopf kennt, die nutzen. Und einfach ein bisschen brainstormen, ein paar Gedanken, nichts Konkretes. Was finden wir zu Johannes der Täufer? Und dann tragen wir das gleich zusammen. 5 Minuten. Zu Johannes dem Täufer generell. Wenn ihr was raussucht, bitte mit Bibelstelle, okay? Also ich nehme hier vorne nichts an ohne Bibelstellen. Eine Minute. Erik, kann ich dich von R-Server kicken? Ach, du hast es. Fragen. Ich weiß, es war nicht viel Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch nicht alle auf die gleichen Stellen eingeschossen. Okay, ich will einfach ein bisschen brainstormen, ruft rein und ich schreibe die Sachen hier auf, was ihr gefunden habt. So, Kamelhaare, Ledergürtel. Ja.
Lukas 1, Vers 17, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist.
Du hast gesagt. Das ist eigentlich 1,15.
Matthäus 14, 1 bis 12, da steht, dass er durch den Befehl Herodes getötet wurde.
Habt ihr noch was gefunden? Ja, er hat auch Jesus getauft. Matthäus 3, 13 bis 17. Noch was? Okay. Für mich war das vom Sinn her jetzt einmal, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was ist das für ein Typ, ne? Also was ist Johannes für ein Typ, über den wir hier lesen? Und ihr habt selbst hier schon ganz gut gesagt, das war ein Typ mit Kamelhaar bekleidet, Ledergürtel, der in der Wüste gelebt hat, Honig und Heuschrecken gegessen hat, ne? Also irgendwie komisch, ne? Komischer Typ. Jesus selbst sagt, suche ich die Stelle hier einmal raus, das ist Lukas 7, ab Vers 24, als dann die Boten des Johannes gegangen waren, begann er zu den Leuten über Johannes zu reden. Was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr in die Wüste hinauszogt? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Ein Menschen, der in feine Gewänder gehüllt ist, die im Prachtgewand und in Üppigkeit leben, die wohnen in Palästen? Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, weit mehr als einen Propheten habt ihr gesehen. Er ist, von dem geschrieben steht, sehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der vor dir deinen Weg bereiten wird. Ich sage euch, größer als Johannes ist keiner unter denen, die von einer Frau geboren wurden. Doch noch der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. Und so weiter und so fort. Also, wenn Jesus über Johannes redet, dann echt in den höchsten Tönen. Also ein mächtiger Mann für das Reich Gottes. Und der heißt nicht von ungefähr Johannes der Täufer, er hat halt getauft. Er hat unter anderem Jesus getauft und vor Jesus wahrscheinlich hunderte oder tausende andere Menschen hat er vor ihm getauft. Und wir lesen eben heute von dieser Begebenheit, wie er Retroperspektive, also rückblickend davon berichtet. Lass uns aber nochmal bei Vers 19 einsteigen. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Was für ein Zeugnis von Johannes ist das? Wenn wir ein Kapitel zurückgehen, dann leitet Johannes, ein anderer Johannes, das wird heute nicht einfach, die Johannes hier zu unterscheiden. Wir sagen einfach Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer. Johannes der Evangelist schreibt ein Kapitel vorher über Johannes den Täufer. Ab Vers 6, ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, er hatte den Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis vom Licht, wir erinnern uns an unseren Startvers heute, und dies ist das Zeugnis des Johannes, ne? Und er kam zum Zeugnis vom Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Der war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Und dann sind wir hier eben, das ist dieses Zeugnis. Also Johannes leitet das Evangelium ein, sagt, da ist einer, der war nicht das Licht, der sollte nur Zeugnis geben vom Licht. Und jetzt ist er hier an diesem Punkt, wo er das ausführt, was er vorher angefangen hat und sagt, das hier ist das Zeugnis, was ich vorher angekündigt habe. Das ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, von ihm zu erfragen, wer er sei. Und er bekannte und leugnete nicht, und zwar bekannte er, ich bin nicht der Gesalbte. Die haben ja gar nicht gefragt, bist du der Gesalbte? Aber er wusste ganz genau, worauf sie hinaus wollen. Und warum wusste er das? Johannes hatte so eine brutale Strahlkraft in dieser finsteren Welt. Ein Mann, den man angesehen hat, der wurde vom Himmel geschickt. Der leuchtet in dieser Finsternis so sehr, dass die Leute dachten, ey, das muss doch dieser Jesus sein. Das muss doch dieser Messias sein, der in der Bibel verheißen ist. So eine Strahlkraft. Und sie kommen zu Johannes und er sagt, ich weiß ganz genau, worauf ihr hinaus wollt. Nee, ich bin's nicht. Und er bekannte und leugnete nicht, steht hier, zeugt wahrscheinlich davon, so gehen griechische Experten und so weiter davon aus, dass hiermit ausgesagt werden will. Er hätte sich eigentlich den Ruhm in die Tasche stecken können. Er hätte jetzt eigentlich sagen können, ja, das bin ich, also ich bin der Messias. Nein, er bekannte und leugnete nicht, ich bin es nicht, ich bin nicht der Gesalbte, den ihr sucht, der Gesalbte, wir erinnern uns ans Ende von Johannes. Was will Johannes, dass wir verstehen, wer der Gesalbte ist? Der Gesalbte, der Sohn Gottes, 20, Vers 30, Jesus tat vor seinen Jüngern noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr gläubig aufnehmt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes. Und er sagt, ich bin nicht der Gesalbte. Vers 21, und sie stellen die Frage, was also, bist du Elia? Und er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Was sich so ein bisschen liest wie eine Unterhaltung mit irgendjemandem, der introvertiert ist, ne? Fragst ihn halt, ja, wie geht's? Ja, ganz gut. Keine Rückfrage, kein Nichts, kein Erklären. Ne? Ist ja ein Johannes, der ein bisschen mit den Pharisäern spielt. Er weiß ganz genau, worauf sie hinaus wollen. Und er sagt, nö, bin ich nicht, nein. Und dann Vers 22, da sagen sie schließlich zu ihm, wer bist du? Sag's, damit wir Antwort geben können. Die können nicht mit leeren Händen zurückgehen. Die werden von den obersten Juden geschickt, zu erfragen, wer ist dieser Typ, von dem alle reden. Den jeder kennt, wo jeder sagt, ey, ich glaube, das ist der Messias oder Elia oder vielleicht ein Prophet. Aber der Typ ist krass. Und die schicken ihn dahin oder die schicken die Leute dahin und die sagen, wir können nicht ohne Antwort zurückkommen. Du musst uns irgendeine Antwort geben. Was sagst du von dir selbst? Und jetzt Vers 23. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, sagte. Also was Johannes hier sagt, ihr denkt zwar, ich bin das Licht, aber nein, ich bin nur der, der von dem Licht zeugt. Ihr denkt, ich bin der Messias, aber nein, ich bin der, der von dem Messias zeugt. Und ich bin der, der den roten Teppich ausrollt, auf den der Messias kommen wird. Ich bin der, der den Weg gerade macht. Das, was hier an Begriffen genutzt wird, dieses ebnet den Weg des Herrn, hat man damals benutzt, wenn man so eine neue Handelsroute erschlossen hat. Das heißt, damals war halt nicht A33 und gib ihm oder so, ne, sondern das war halt alles hügelig, du musstest halt irgendwelche Umwege machen, Tagesreisen, nur um an einen Ort zu kommen, der vielleicht Luftlinie 2 Kilometer entfernt ist. Und dann haben die für diese Handelsrouten, damit man da schneller kommt, eben dann die Löcher da durch die Steine gemeißelt und so weiter, dass du einen geraden Weg hast. Die haben den Weg geebnet für diese Handelsroute und das ist der Begriff, den Johannes hier nutzt. Er sagt, ebnet den Weg des Herrn, das rufe ich aus der Wüste. Das ist das, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Interessant ist, dass die Stelle aus Jesaja, die er hier zitiert, Jesaja 40, Vers 3, gar nicht von Jesus im ersten Moment redet, sondern redet von der Rückkehr Israels in eben das verheißene Land. Und dann merkt man aber erst in den nächsten paar Kapiteln, in den nächsten 10, 20 Kapiteln in Jesaja, dass eigentlich doch die Rede von Jesus ist. Man hat erstmal den Eindruck, es ist nur die Rede von Israel, aber irgendwann mal kommt man dann auf den Trichter, das ist eigentlich, also das kann nicht Israel sein. Irgendwie ist da eine Doppeldeutigkeit drin, da muss von Jesus die Rede sein. Und Johannes, wie gesagt, steht hier und sagt, ey, ich weiß, ihr denkt, ich bin's, aber ich bin's nicht. Ich rolle hier nur den Teppich aus, damit der Messias kommen kann. Vers 24, da waren noch Abgesandte von den Pharisäern und stellten ihm die Frage, was taufst du denn, wenn du nicht der Gesalbte bist, noch Elia, noch der Prophet? Und Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdig bin. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes war und taufte. Also die Leute verstehen, die Pharisäer verstehen, das, was der macht, ist mit irgendeiner Autorität. Der kommt hier in diese Welt hinein, irgendein Typ, der Heuschrecken und Honig frisst und mit Kamela bekleidet ist, der kommt jetzt hier hin und sagt so, ich taufe jetzt einfach Leute. Hunderte und Hunderte und Hunderte und alle ins Wasser und wieder raus und der nächste ins Wasser und wieder raus. Und die Leute denken, was macht der da? Wer hat ihm diese Autorität gegeben? Dass er hier unser ganzes Land auf links dreht. Und Johannes sagt, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen Schuhriemen zu lösen, ich nicht würdig bin. Gibt irgendwie keine Antwort drauf. Ne? Die sagen, wer gibt dir die Autorität? Und er sagt, ja, also ich taufe nur mit Wasser. Nach mir kommt jemand, da bin ich nicht mehr würdig, den die Schnürsenkel aufzumachen. Und das ist der eigentliche, das ist der, den ihr sucht. Und dann wird es spannend, Vers 29, am folgenden Tag sah Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt der Mann, der mir voraus ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, doch damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auf die Schnelle nicht herausgefunden, aber Johannes hatte eigentlich, ist eigentlich ein Verwandter von Jesus, also Johannes der Täufer. Die hatten lustigerweise quasi den Verwandtschaftsgrad wie Dennis' Sohn und mein Sohn. So eng waren die aneinander. Also seine Mutter war die Cousine von Jesu Mutter. Das heißt, eigentlich kennt er ihn ja schon, aber er kennt ihn nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass er von Grund auf wusste, ja, das ist der Messias und ich lebe jetzt bis zu meinem 30. Lebensjahr mit dem Messias. Es ist ihm offenbar geworden und wir lesen gleich, wie es ihm offenbar geworden ist. Aber er sagt, ich kannte ihn nicht, doch damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Habt ihr zufällig in eurer Recherche gerade eine Predigt von Johannes gefunden? Eine Predigt, wo er quasi so eine Taufe einleitet oder so? Irgendwas, was er gepredigt hat? Matthäus 3. Matthäus 3, willst du einmal vorlesen?
In jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigte in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der von der Erwartung.
Okay. Ja, wir haben da noch mehrere Reden, eine auch in Lukas. Wir werden uns die einmal rausziehen aus Lukas 3, Verse 7 bis 9. Da fängt es an, da sagt er, darum habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen, aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ich bin nämlich auch einer, ach sorry, ist falsche Stelle. Lukas 3, ich war in Lukas 7, Lukas 3, Abvers 7, so. Und er sagte zu denen, die in Scharen hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut, wer macht euch glauben, dass ihr den kommenden Zorn entgehen werdet? Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen und fangt nicht an, euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Und die Leute fragten ihn, was also sollen wir tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, teile mit dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue desgleichen. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sagte ihnen, treibt nicht mehr ein, als euch vorgeschrieben ist. Und es fragten ihn auch Soldaten, was sollen wir denn tun? Und ihnen sagte er, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, und begnügt euch mit eurem Sold. Also Johannes hat zur Buße und zur Umkehr aufgerufen. Das war sein ganzer Dienst und das war der Inhalt seiner Taufe. Das heißt, wenn er Leute getauft hat, dann haben sie sich mit dieser Botschaft identifiziert. Sie wollten öffentlich zeigen, ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht, der Gnade braucht und ich habe Buße getan und ich will anders leben, ich will gottgefällig leben, ins Wasser, aus dem Wasser, der Nächste. Das war die Taufe des Johannes. Und es ist halt nur die eine Hälfte vielleicht von der Taufe, die wir heute kennen. Die Glaubenstaufe. Wir glauben, dass Jesus uns frei gemacht hat von Schuld, dass wir ja gerecht gesprochen sind durch ihn und so weiter und so fort. Das hatten die alles noch gar nicht im Sinn. Das war nicht die Taufe des Johannes, sondern die war einfach Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis zum Umkehr. Ich weiß, ich lebe nicht, wie Gott es will. Ich tue Buße. Und ich will ab jetzt anders leben. Und das war seine Predigt und das war das, wozu er eben aufgerufen hat. Und das war so das, was er den ganzen Tag gemacht hat halt. Ne? Also Heuschrecken gegessen mit Honig und Leute getauft. Und er hat gepredigt. Und dann sind wir jetzt in Vers 32. Und Johannes legte das Zeugnis ab. Womit sind wir gestartet? Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Kurze Einleitung zu Johannes nochmal. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Also das ist der Gedanke, worauf wir die ganze Zeit zusteuern. Um diese Worte, die jetzt kommen, also um die dreht sich dieser ganze Abschnitt. Und Johannes legte das Zeugnis ab und er sagt, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, jedoch der, der mich schickte, mit Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf wen du den Geist herabfahren und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die haben ihn ja gefragt, mit welcher Autorität taufst du hier Leute? Und er sagt jetzt hier, hier gibt er eigentlich dann die Antwort drauf und sagt, also jemand hat mir gesagt, dass ich taufen soll. Und wir kriegen das aus den anderen Evangelien mit, das ist der Auftrag Gottes. Ich soll taufen und ich soll Leute auf die Buße taufen. Und dann kam da aber jemand und der wollte sich von mir taufen lassen. Und ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Aber ich habe diesen Mann genommen und ich habe ihn getauft. Und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab und er blieb auf ihm. Dieses, dass der Geist Gottes auf Menschen kommt, das kennen wir aus der Bibel hier und da. Das sagt die Bibel zum Beispiel auch über Saul, über König Saul, dass der Geist Gottes auf ihn kam, aber er blieb nicht auf ihm. Er hatte irgendwo einen Segen gehabt, hatte die Bestätigung Gottes gehabt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo er ein bisschen durchgedreht ist und dann hat der Geist Gottes ihn eben, hat er den Geist Gottes nicht mehr gehabt. Aber hier sagt er, der Geist Gottes kam auf ihn und er blieb auf ihm. Und da hat mir jemand gesagt, der mich hier hingesandt hat, gesagt hat, ich soll in der Wüste die Leute taufen. Und ich habe vorher Hunderte und Tausende getauft. Aber da war dieser eine Mann, den habe ich getauft. Da kam der Geist Gottes auf ihn und er blieb auf ihm. Und ich wusste, eine Sache, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir erinnern uns, Hauptgedanke vom Johannesevangelium. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass Jesus der Gesalbte, der Sohn Gottes ist. Anfang Johannes, wir gucken uns das Zeugnis des Johannes an, und der sagte, ich habe verstanden, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das ist der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und Johannes macht hier eben, leitet dieses Evangelium mit diesem Gedanken ein und zeigt auch, ihr alle kennt Johannes. Es war damals eine bekannte Figur, also wie er vorher gesagt hat, da wurden Leute hingeschickt, um zu fragen, wer bist du? So ein Licht. Er war nicht das Licht, er hat von dem Licht gezeugt, aber er war selbst so ein Licht, dass man hätte denken können, er ist das Licht. Der war im ganzen Land bekannt, da wurden Leute hingeschickt und diese Autorität nimmt er hier und sagt, dieser jemand hat Jesus getauft und hat gesagt, dieser ist der Sohn Gottes. Bin mir sicher, weil der Geist ist auf ihn gekommen und er blieb auf ihm. Und der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. So startet Johannes eben in dieses Evangelium rein. Und das ist der Abschnitt von heute. Und ich weiß, es ist jetzt nicht dieser Abschnitt, wo wir jetzt nach Hause gehen und sagen, boah, jetzt habe ich 5 To-Dos mitgenommen oder ich bin in dem Sinne mega ermutigt, dass ich sage, so, ich will jetzt hiermit brechen oder damit brechen oder was auch immer. Ne? Nein, es ist einfach ein Abschnitt, an dem wir Jesus erkennen, an dem wir Jesus Gottes Sohnschaft erkennen, an dem wir erkennen, dass Jesus Gott ist, dass er der Gesalbte ist, an dem wir den ganzen Heilsplan und die Geschichte des Evangeliums hier kennenlernen, tiefer verstehen. Und es ist nicht jede Bibelstelle, ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, nicht jede Bibelstelle ist dafür da, dass wir die lesen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Nein, das Buch, die ganze Bibel ist ein Buch, das Gott offenbart. Das ist das Hauptziel der Bibel. Da gibt es viele Stellen da drin, die uns auch direkt losschicken und sagen, so tu das und tu jenes. Aber im Grundsätzlichen geht es darum, dass wir Gott erkennen. Und genau dieser Abschnitt heute, der hat eben keine Anwendung für uns in dem Sinne. Wir können uns gleich noch eine zusammenschustern. Aber im Großen und Ganzen geht es ja einfach nur darum, dass Jesus der Sohn Gottes ist und wir das hier erkennen dürfen durch das Zeugnis des Johannes. Und wenn wir uns hier aus diesem Abschnitt von heute vielleicht so einen kleinen Fetzen mitnehmen wollen, dann wünsche ich mir wirklich für uns, dass Leute über uns mit so einem Zeugnis ankommen, wie bei Johannes. Also stell dir mal vor, hat über mich leider noch nie jemand gesagt, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, Alter, du hast so eine Strahlkraft. Also wer bist du? Bist du einer, von dem hier drin steht oder so, oder von dem ich mal gelesen habe? Wer bist du? Gab es bei mir noch nicht. Ich würde schätzen, bei euch auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein Ansporn. Also so ein Licht in dieser Welt zu sein, dass die Leute sagen, also entweder bist du das Licht oder du musst mir zeigen, wo das Licht ist. Eins von beiden halt. Ne? Aber das einfach in unser Leben mitzunehmen. Lasst uns so eine Strahlkraft haben wie Johannes. Lasst uns davon ermutigen. Und genauso dann die Leute nehmen Und dieser Satz wird uns in Johannes noch öfter begegnen: komm und sieh. Du nimmst die Leute und sagst: komm und schau selbst. Kannst dir nicht erklären, komm und sieh. Und dann hier reinzuschauen und zu sehen, wer der Sohn Gottes ist. Ja, ich würde sagen, lass uns noch zusammen beten. Einfach auch dafür beten, dass ja gerade diese Worte, dass wir auch in diesen Worten, die jetzt ohne Anwendung sind, trotzdem Ermutigung finden, den Herrn mehr erkennen, dass das in unserem Herzen festigt. Wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich werde dann abschließend beten. Ja, mein Vater, ich möchte danken für dein Wort und dass wir darin einfach deinen Sohn bestätigt sehen dürfen. Dass wir sehen dürfen, wie du ihn damals bestätigt hast, Herr, und wie ja, ein Johannes, ja, der so bekannt war, so angesehen war im ganzen Volk, ja, der so eine Strahlkraft hatte, wo jeder ihn kannte, der gesagt hat: ich bin mir sicher, dieser ist der Sohn Gottes, dieser ist der Gesalbte, das ist der mit Heiligem Geist taufen wird. Und er gibt dieses Zeugnis von dir ab. Ja, und diese Strahlkraft, die er hat, die legt er dir zu Füßen und sagt: ich bin nicht mal würdig, mit ihm die Schuhe zu binden. Ja, und wie Daniel jetzt gerade auch schon gebetet hat, ja, lass uns so eine Strahlkraft in dieser Welt haben, ja, lass uns ja so leuchten, dass Leute zu uns kommen und ja, das wahre Licht sehen wollen, wo das Licht herkommt, ja, das so durch uns leuchtet. Schenk uns da Gnade bei, Herr, ja, verändere uns, ja, dass wir dieses Licht in diese Welt raustragen können, ja, und ja, lass uns einfach Begeisterung für dein Wort finden, ja, auch wenn es so ja, einfach Erzählungen erstmal sind, Geschichten von deinem Leben, ja, die uns ohne Anwendung irgendwie rausschicken, ja, die uns aber einfach staunen lassen über das, was du dir da ausgedacht hast, ja, was du gelebt hast, wie du gelebt hast, ja, und wie du ja heute einfach deinen Sohn vorgestellt hast. Amen.